Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, Schritt für Schritt glücklicher zu werden und nach immer mehr dein Wunschleben zu erschaffen. Heute gibt es tolle Neuigkeiten, denn Volker Mehl, Deutschlands erfolgreichster Ayurveda-Koch und Kochbuchautor, und ich, wir haben was gemeinsam für dich ausgeheckt. Denn wir werden ab sofort unter dem Untertitel Süß und Bitter das Beste aus zwei Welten ungefähr alle 4 bis 6 Wochen eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen, die wir hier in meinem Podcast und auch in seinem Podcast veröffentlichen werden. Weil wir finden, dass wir uns mehr connecten müssen und Volker ja Profi ist in Offline, also der macht gerade eine Ayurveda-Akademie, eine Kochschule, Kochkurse, Koch- und Ernährungscoach-Ausbildung, wirklich alles analog in der physischen Welt, und wir ja digital mit dem Fokus mehr auf Coaching, Lifestyle und der Integration im Alltag, wohingegen er jetzt auch aktuell den Fokus mehr auch in die Richtung medizinisches Ayurveda legt, also Krankheiten heilen. Und wir finden, das Ganze passt gigantisch zusammen, weil wir in unseren Talks beide Seiten beleuchten werden. Also die analogen Geschichten und von uns die digitalen Geschichten, und uns gemeinsam für dich miteinander unterhalten werden über spannende Themen rund um Gesundheit, Ayurveda, Lifestyle, Natürlichkeit und so weiter und so fort. Wir starten heute mit der ersten Folge, indem wir erstmal uns gegenseitig beschnuppern sozusagen. Volker erzählt ein bisschen aus seinem aktuellen Leben, wie er da hergekommen ist und wo er gerade ist, und auch was gerade aktuell spannende Projekte sind. Und ich erzähle tatsächlich auch ein bisschen was zu mir und insbesondere auch zu dem Buch. Ich erzähle das erste Mal detaillierter darüber, was mich so bewegt im Ayurveda, beziehungsweise zum Buch und was mich das hat schreiben lassen und was meine Absicht damit ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, aber es sei an dieser Stelle auch gesagt, es ist nur noch eine Woche hin. Nächste Woche Mittwoch, am 20.03. erscheint tatsächlich dieses Buch. Ich bin ganz, ganz aufgeregt und hoffe so, so, so sehr, dass dir das Buch gefällt. Wenn du es noch nicht hast, dann bestell es dir unbedingt vor. Denn als Vorbesteller bekommst du von uns ein Geschenk dazu. Gehst du auf ichgold.de/Buchgeschenk. ichgold.de/Buchgeschenk, und da findest du nicht nur die Infos über das Buch und Links, um das zu bestellen, sondern kannst auch deinen Bestellcode eingeben und von mir einen 1,5-stündigen Audio-Workshop geschenkt bekommen. Change your habits, change your life. Mehr dazu nach dem Gespräch mit Volker. So, voll cool, Volker, lass uns loslegen.
Ja, sehr gerne.
Wir haben ja, also für alle, die jetzt zuhören, Volker und ich haben in den letzten Wochen so ein bisschen gebrütet, kann man ja sagen, über so Ideen, wie wir eben im Intro wahrscheinlich beide auch schon erzählt haben. Und ich würde jetzt direkt gerne mal starten, weil bei uns jeweils ist gerade eine Menge los. Ich finde es total cool, dass wir das jetzt zusammen machen, weil die so ein bisschen das Beste aus zwei Welten, ne? Was ist bei dir so los, was ist bei uns so los? Weil du hast ja bisher ewig lange schon im Ayurveda, im Kochbuch-Business und im Kochen- und Ausbildungs-Business unterwegs, und wir ja irgendwie in dem Online-Business, und unsere Idee war ja so ein bisschen, das zusammenzubringen, ne? Dass wir irgendwie diese deine medizinische Seite, das, was jetzt alles noch kommt, zusammenbringen mit dem, was wir machen, eher in Richtung Lifestyle, Coaching, Spiritualität, und da irgendwie uns zusammenquatschen. Erzähl doch mal, was ist denn bei dir so los? Also, leg los.
Okay, also in der Tat ist eine ganze Menge passiert, und jetzt im März ging es ja los, weil die Vision ist ja eigentlich schon seit Jahren, also Jahrzehnten fast schon, mal so ein eigenes Zentrum zu haben.
Ja, vielleicht fang da doch mal ganz kurz an, weil es kann ja sein, dass es Leute gibt, die nicht die ganze Zeit voll auf Stand sind, was bei dir und mir so los ist. Sag doch mal kurz, wo du sozusagen herkommst, in aller Kürze, und dann, was jetzt sozusagen das Ergebnis sein wird.
Also in aller Kürze schließen sich gerade so ein paar Kreise. Ja. Rein faktisch bin ich ja aufgewachsen in Südhessen, in der Nähe von Darmstadt, in dem kleinen beschaulichen Lurch. Und jetzt direkt im Nachbarort in Bensheim am Auerbach entsteht eben dieses Therapiezentrum. Und deshalb schließen sich ein paar Kreise, weil ich bin ja da zum Ayurveda gekommen, weil mein Dad ja Krebs hatte. Ja. Und jetzt im Prinzip 5-6 Kilometer neben dem Arzt, wo mein Vater behandelt wurde, der so ganzheitlich gearbeitet hat, haben wir jetzt das eigene Therapiezentrum aufgebaut.
Cool, krass.
Und Also das weiß ich noch, ich saß oft stundenlang mit meinem Vater im Warteraum, weil er stellenweise auch nicht mehr Auto fahren konnte, dann nach den Behandlungen.
Ja, krass.
Da haben wir dann so Stunden über Stunden verbracht und dann hatte ich mir dann, und da war damals schon so eine Idee, irgendwann will ich das selber machen können, um Menschen zu helfen.
Der wurde aber medizinisch behandelt oder wurde der ayurvedisch behandelt oder beides?
Ja, also der Arzt hat es jetzt nicht Ayurveda genannt, wobei er schon mit Ayurveda, also unbewusst, also der hat mit TCM gearbeitet, hat mit russischen Geistheilerin gearbeitet, mit allen möglichen alternativen Methoden, auch viel mit Ernährung und Nahrungsergänzung.
Ja.
Also alles das, was heute wieder so gerade im Fokus rückt, das hat der damals eigentlich schon gemacht. Mhm. Das war eben spannend und das war auch so oder ist bis heute mein Antrieb, dann auch zu sagen, sowas will ich auch machen. So, und deshalb,
wie alt warst du da?
Als es losging, war ich 13.
Ja,
bei ihm. Ja, also in dem Jahr 1990 bin ich 14 geworden. Und gestorben ist er dann 2001. Also habe das dann so von 13, 14 bis Anfang 20 dann jeden Tag eigentlich mitbekommen. Ja, was das heißt, also für ihn kam es ja dann damals gefühlt so ein bisschen zu spät mit dem Ayurveda-Thema. Mhm. Aber es hat ja alles seinen Sinn. Ohne seine Story wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin.
Ja.
Und hätte jetzt, also das ist ja auch so ein Thema im Leben. Ne? Alles hat seinen Zweck oder bekommt oft seinen Wert dann im Nachhinein, man erkennt es.
Mhm.
Und das war so genau die Intention, zu sagen, irgendwann kommt der Tag und dann will ich das auch machen. Und jetzt.
Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Weiß ich gar nicht. Kenne dich zwar schon, aber ich weiß ich gar nicht. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
Was für eine Ausbildung? Ja, ich habe ein Wochenendseminar belegt. Ayurveda in 2 Tagen. Ich hatte ja damals verschiedene Seminare an der Paracelsus-Schule in Mannheim gemacht. Also das war so die Anklänge, das war mal so Dornpreuß und Klangschale, um da mal ein bisschen reinzukommen. Mhm. Und da habe ich meine damalige Dozentin kennengelernt, die Brigitte, und fand die extrem handfest. Also es war so eine Heilpraktikerin aus Darmstadt, also so null ESO, so null Walle-Walle, sondern sehr handfest, auch total mit Ayurveda verbunden. Und deshalb habe ich dann bei ihr diese Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildung gemacht. Ich war relativ breit aufgestellt, so alle Facetten, auch mit Vasto und mit Jyotish, also mit Astrologie und Architektur. Aber bei der Ernährung hat es natürlich schon bei mir am stärksten angedockt.
Habe ich gerade gedacht.
Überraschenderweise. Ja, das war ja 2006, 2007, also 2 Jahre. Und da habe ich dann ab dem ersten Wochenende eigentlich schon gewusst, das ist genau mein Ding. Mhm. Und habe dann so sukzessive nebenbei ja Dinge gemacht, den Absprung dann auch geschafft, um dann 2009 ja komplett rauszugehen. Und bin dann ja eben weg aus Südhessen oder weg von Lorsch und war dann ja in München, Berlin, Wuppertal und Kassel. Um jetzt dann doch wieder zurückzukommen, weil ich gemerkt habe, jetzt 10 Jahre unterwegs sein mit 7 Umzüge und 4 Stunden, das war eine spannende Zeit.
Gut, dass du so viel Kaffee hast in der Konstitution,
ja, würde total. Ich sagen. Also,
schön stabil.
Das stimmt, ja. Also mein Kaffee hat mir schon in vielen Situationen geholfen, sonst hätte es mich dann weggeweht.
Das ist übrigens auch der einzige Grund, einer der wichtigsten Gründe, warum ich so begeistert war von der gemeinsamen Idee, was zusammenzumachen, weil ich dachte, das ist für mich wie Urlaub, weil der hat so viel Kaffee, das ist total schön stabil, ist voll gut.
Das passt ja auch zusammen. Also zum Glück vom Feeling ist es ganz, ganz gut ausbalanciert, weil die ganzen Ideen, die ich im Kopf hätte oder habe, hätte ich nicht so viel Kaffee, da hat es mich schon längst irgendwie weggeweht.
Ja.
Und jetzt passt es einfach auch, wo ich auch gemerkt habe, jetzt wird es an der Zeit, sich zu setteln. Aber es war auch ganz, ganz wichtig, mal unterwegs zu sein, um sich selber oder dass ich mich von mir selber emanzipieren konnte. So dieses Raus und Klein, man muss was sehen von der Welt.
Mhm.
Das hat mir ja schon mal, oder das hatte ich einfach damals, wo ich sagte, dann kann
Und dann auch. Hast du direkt angefangen mit Kochkursen oder wie hast du das gemacht?
Ja, also angefangen hatte ich, dass ich nächtelang auch vorm Laptop gesessen gelesen habe und habe alle möglichen Leute, Firmen, Yoga-Studios angeschrieben wegen Workshops oder Retreats bekochen. Ich habe damals Yoga-Studios bis nach New York irgendwie angeschrieben, als Retreat-Koch mich irgendwie zu verdingen.
Ah, okay.
Und hatte aber damals schon Kontakt gehabt zum Patrick Broom in München. Weil ich hatte mal auf einer Yoga-Konferenz in Graz oder so, war das, glaube ich, gekocht. Und da hatten wir uns kennengelernt. Mhm. Und hatte ja auch damals bei Radio Lora, so ein privater Piratensender, in München eine Radiosendung. Die hieß damals Chutney, Linsen und Co.
Ach,
und,
cool.
Dann war ich damals einmal im Monat.
Die noch? Könnte man die noch aus den Tiefen ausgraben irgendwo?
Wenn man wollte? Irgendwo in den Archiven gibt es die bestimmt noch. Naja, das war eigentlich ganz lustig. Das war mit Thilo zusammen. Das war so ein linker Piratensender, mehr oder weniger.
Aber das Radio Lora heißt das?
Radio Lora.
Lora mit L.
Lora, genau, wie so der Papagei meistens heißt. Ja. Und das, cool. Weil auch damals schon die Idee war, ich will irgendwie das Thema in die Medien bringen und auch ins Radio. Und die ganzen großen Sender haben natürlich abgewunken. Und damals Lora hat gesagt, das klingt verrückt, das passt zu uns. Und dann habe ich da immer mit so einem Mini-Studio von 3 Quadratmeter stand man dann zu zweit irgendwie mit der Kochplatte und da habe ich einen rumgebrutzelt im Radio und wir haben ein bisschen über Ayurveda und Gesundheit und das Leben im Allgemeinen erzählt.
Ja.
Und deshalb hatte ich schon einen Draht nach München und habe dann angefangen, damals in die Uniklinik in Heidelberg so also Mitarbeiter-Kochkurse zu geben. Und habe Yoga-Retreats auf Ibiza, waren damals die Anfänge für Yogaschulen bekocht. Mhm. Und weil ich den Kontakt zum Patrick hatte, dann auch 2-3 Mal die Chivamukti-Yoga-Ausbildung auf der Fraueninsel.
Mhm. Wow.
Und so ging das dann los, habe auch Texte zu verschiedenen Themen geschrieben. Einmal ging es um Glück auch. Da hat mich ein Online-Portal angeschrieben, ob ich nicht mal was, weil mein Brand hieß ja damals schon, kochte ich glücklich mit Ayurveda. Das war so mein Brand.
Ja.
Und da hatte ich dann einen Text geschrieben über die Verbindung von Ernährung und Glück. Und auf den Text ist meine erste Lektorin aufmerksam geworden und hatte mich dann angeschrieben wegen dem Thema Buch. Ne? Da schließt sich auch der Kreis jetzt zu dir.
Ja.
Und dann kam so die Idee, mal ein Buch zu machen. Und dann weißt du jetzt auch, wie sich das anfühlt. Und dann kam so diese Mail rein und da hatte ich auch, weiß ich auch noch, da saß ich in München, in diesem kleinen Kabuff, wo ich damals gehaust habe. Und da kam dann die Mail von Random House, von diesem riesen Verlagshaus, von wegen aufgrund des Textes, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch daraus zu machen. Und sie wollte mich mal treffen. So. Und das sind so Momente, die auch wirklich ein Leben verändern können.
Ja.
Weil ab diesem Buch, ab Koch dich glücklich, war im positiven Sinn nichts mehr so, wie es davor war. Weil es natürlich schon auch ein Türöffner war.
Falls es tatsächlich jemanden geben sollte, der dieses Buch noch nicht hat, kaufen.
Ja, also es ist mittlerweile, hat es ja fast nostalgischen Wert.
Ja.
Es ist ja jetzt schon 8 Jahre her. Aber so, so waren dann die Anfänge. Das ist es ja auch bis heute auch so. Und auch trotz jetzt 9 Büchern ist es immer noch bis heute. Es gibt Events dann wie damals. Ich habe die Kochplatte unterm Arm, stelle mich irgendwo in der Ecke und los geht's.
Ja, das ist verrückt. Ja, total.
Die Leidenschaft fürs Thema, um die es geht. Deshalb ist es ja jetzt auch schön, dass ich die Chance jetzt habe, die Vision zu leben in Auerbach. Ja. Das ist das Therapiezentrum.
Genau, aber ganz kurz mal, dann hast du irgendwie noch 9 sind es insgesamt, ne? Also 8 weitere Bücher geschrieben, so gerade die letzten mit diesem, wie heißt das noch, mit der Seele, Trainer der Seele?
Personal Trainer für
Personal Trainer der Seele und so, das heißt, du bist ja auch so ein bisschen noch in so andere, also es geht ja mehr so in Therapeutik, auch was du gerade aktuell so machst mit diesen Krebsbehandlungen in den Tieren, das musst du auch gleich nochmal erzählen, geht ja immer mehr von dem, ich sag mal, nur Kochen in so eine therapeutische, medizinische Richtung, oder? Wenn ich das richtig beobachte.
Ja, schon. Also das war ja auch eigentlich die Urintention, weil ich von meinem Bett gesehen habe, wie gut es funktioniert. Und auch dieses Thema Ernährung und Psyche, das treibt mich eigentlich auch schon seit Jahren um.
Ja.
Weil Ernährung ja nur ein Teil der Seele ist und das Wohlbefinden und der Selbstfürsorge. Und deshalb kann man das auch nicht trennen. Und deshalb beschäftigt mich ja immer bis heute zu schauen, was kommt noch oder was gibt es noch, was was für Facetten machen eine Persönlichkeit noch aus?
Ja.
Und da kam dann natürlich auch die, oder war schon die Idee damals, auch so ein Roadbook zu machen. Ja, das war dann Ayurveda geht überall und dann natürlich auch, weil wie es um dieses Thema Seele und Glück ging, wollte ich nicht einfach in Anführungszeichen drauf losdeletieren und sagen, ich klau mal mir jetzt hier 4-5 Kalendersprüche, tacker die in ein Buch und mache da ein paar Rezepte dazu.
Ja.
Sondern ich wollte das fundiert haben. Ja. Deshalb habe ich mich damals mit dem Professor Lemke in Hamburg zusammengetan, den ich kannte von der Sendung damals bei Hamburg 1, wo er bei mir in der Sendung zu Gast war. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass das ganz gut zusammenpasst. Zum einen ist der Matthias auch ein lebensfreudiger Mensch, der Spaß hat an Essen und Trinken.
Mhm.
Und dann kam auch raus, wo er sagt, in meinem Feld der Psychologie und Psychotherapie spielt Ernährung und sie überhaupt keine Rolle. Das ist aber wahnsinnig.
Krass, oder? So krass. Ich finde das so krass, wenn man sich dann auch mal anguckt, was so in Krankenhäusern an Essen oder geliefert wird. Das ist total verrückt, wie das halt so überhaupt nicht sich überschneidet, gerade im Bereich.
Ja, das ist verrückt. Also man, da kannst du im Prinzip auch allen dieselben Pillen geben. Also wenn du alle dasselben Essen gibst, egal was für eine Diagnose, dann schmeißt auch allen dieselben Pillen hin im Prinzip. Ja und das war die Idee mit Matthias ein Buch zu machen, weil ich einfach, weil es gibt so viele Begriffe, mit denen man rumhantiert, Geist und Seele und überhaupt. Und ich wollte halt wissen, was ist das? Was sagt der Fachmann dazu? Was sind so Ebenen der Seele? Wie definiert man oder wie definiert der Fachmann man Glück, einfach um auch wirklich da ein Tool zu haben und die zu wissen, wie man das zusammenbringen kann. Und ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das Buch. Spannend zu sehen, dass das jetzt auch wieder in den Fokus kommt, dieses Thema Mind-Body-Medicine.
Ja.
Und jetzt das neue Buch von Andreas Michalsen, hier Heilen mit Ernährung, von dem Professor von der Charité. Da war ich auch 2 Jahre für Kochkurse, wo es jetzt, also das ist schön zu sehen, auch mit unserem Ayurveda, dass das, was man ja tausende lang aus Erfahrungen wusste, jetzt in westlichen Studien auch wirklich erfassbar ist, um zu sehen, welchen therapeutischen Nutzen und welchen Wert Ernährung hat.
Ja, finde ich richtig, richtig cool.
Und deshalb geht es jetzt wieder mehr in diesen therapeutischen Bereich, in Anführungszeichen, zurück. Ja.
Da kam jetzt das Therapiezentrum.
Genau, da kam
wie
jetzt.
Ist die Idee dazu, also wie ist das entstanden und was heißt denn das eigentlich, Therapiezentrum? Ist ja kein Krankenhaus.
Nein, ist kein Krankenhaus. Gott sei Dank nicht. Ja. Also wer weiß, was noch kommt. Also eine Idee für ein Krankenhaus, wie es aussehen soll, habe ich eigentlich schon. Die Idee war jetzt in dem Rahmen, wo es wieder zurück nach Hause ging, auch zu sehen, wie bekomme ich dieses therapeutische Thema auch umgesetzt. Ich habe ja mal Bilder im Kopf und dann so, wie bekomme ich das manifestiert? Und die Petra Barron, unsere Ärztin, kannte schon länger. Ne? Und da ist Social Media gut. Ne? Wir haben uns ja über Facebook, wurde ich ihr quasi vorgeschlagen. Und dann habe ich auf ihr Profil geschaut und gesehen, Ayurveda-Ärztin, und sie hat noch mehr oder weniger bei mir um die Ecke gewohnt.
Perfekt.
Und dann hatten wir uns mal getroffen und ausgetauscht. Und da war erst die Idee, dass ich sie ganz gerne bei mir in die Ausbildung mit einbeziehen wollte.
Die Ausbildung ist ja, das nennt sich ja Koch- und Ernährungsberater, ne?
Genau, ja. Aber das werden wir jetzt auch noch demnächst ein bisschen erweitern mit Petra, dass so ein therapeutisches Tool dazukommt. Ne? Also aufbauen, dass man dann auch das noch stärken kann. Dass zum Beispiel ganz pragmatisch die Leute, die schon bei mir waren und sagen, wir wollen dieses therapeutische Thema noch weiter intensivieren. Das kommt dann jetzt im nächsten Schritt dazu.
Sag mal ganz kurz zu der Ausbildung 2 Sätze.
Ja.
Können wir in einer anderen Folge nochmal näher drauf eingehen. Aber würde mich gerade meinen, du hast ja 2, ne? Es gibt irgendwie eine kleine und eine große, kann das sein?
Ja, genau. Es gibt die 25 Stunden. Das ist so ein Basismodul.
Ja.
Das sind 4 Tage oder 2 Wochenenden, je nach Setting. Das war einfach die Idee für alle,
ein
Modul zu bieten, die sagen, Ayurveda interessiert mich, aber ich will nicht gleich so eine fette Jahresausbildung machen, sondern erstmal schauen, was ist das, um was geht's. Das war die Idee für das Basismodul. Und dann gibt es die größere, die 100 Stunden, für die weitergehen wollen. Mhm. Wobei ich das jetzt umgestellt habe, also das läuft jetzt parallel. Also die 25 Stunden, die ersten 2 Wochenenden laufen dann parallel mit der großen. Das heißt, der Theorie-Input ist bei beiden der gleiche. Und die weitergehen wollen, können dann die große machen oder die andere sagen, okay.
Ja, alles integriert.
Das ist integriert, weil es ist ja auch theoretisch möglich, wer weitergehen will, in den Massage- oder in den Yoga-Bereich zu gehen. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, mach so ein Basismodul, dass jeder, egal wo er dann später zu uns hingeht, das gleiche Basiswissen hat. Weil das ist sonst in den Ausbildungen immer ein bisschen schwierig, weil viele Leute haben noch weniger gar keine Ahnung. Andere bekommen was mit. Und wenn du dann vorne stehst, ist das immer ein bisschen eine Herausforderung.
Das zusammenzubringen, deshalb,
Habe ich gesagt, wir machen so eine Basis, dass jeder von uns im Team weiß, alle haben denselben Wissensstand, auf dem wir aufbauen.
Aber du machst ja, also du bist ja Koch und Ernährungsspezialist. Du hast jetzt gerade noch von Massagen und therapeutischen Bereich. Ist das sozusagen, ist das auch in deinem Fachbereich oder holst du da Leute dazu?
Nee, das ist, sagen wir mal, ein Zahnarzt ist selten ein guter Orthopäde.
Ja.
Also es ist einfach natürlich ausgelagert.
Ja.
Da gibt es dann auch spezielle ausgebildete Leute aus dem Massagebereich im Team auch, die das übernehmen. Also sowohl die Anwendung, also das ist im Zentrum eigentlich auch so, dass alles, was therapeutisch ist, auch von den Massagen, gibt es immer nur nach einer vorherigen Konsultation mit der Petra zum Beispiel.
Ja, okay.
Also du kannst dir jetzt nicht fröhlichen Chirodara buchen aus einem Prospekt.
Das ist übrigens ein Stirnölguss,
also der Klassiker. Sondern es wird dann wirklich erst nach einer Konsultation bei Petra wird entschieden, gibt es Massagen, welche Massagen und. Und die Petra massiert auch, aber es gibt auch noch im Team Massagetherapeuten, genauso wie es auch Yoga-Lehrer im Team gibt. Ja, weil wir auch im Zentrum mehr so therapeutisches Yoga machen. Also in kleineren Gruppen, 3, 4, 5 Leute maximal, auch wirklich mit so einem, in Anführungszeichen, kurativen Charakter. Also Leute nach OPs, Leute mit einem echten Thema.
Ja. Kein Power-Yoga.
Nee, also kein Attacke-Power-Yoga, passt die Hose zu meiner Matte, sondern eher so, die Anja im Team, die Anja Wittke, die macht Big Yoga, also speziell Yoga für Leute mit Übergewicht, weil die oft aus dem Raster fallen.
Ja.
Cool. Ja, weil Anja hat auch ein bisschen mehr drauf und damals ihre erste.
Ich muss mir mal ganz kurz eine Notiz machen, nicht, dass ich das nachher verhänge. Big Yoga.
Ja, genau, da war jetzt über die Anja, war auch, ich glaube, das ZDF und RTL.
Ja.
Hat bei ihr, war mal in der Yogastunde mit dabei. Weil ihr Einstieg damals war oder ihre Motivation, eine eigene Yoga-Ausbildung zu machen. Sie ging in ihre erste Yogastunde und da hat mir erst mal gesagt zur Begrüßung, sie soll bitte nach hinten gehen, weil wenn sie vorne steht, sehen die anderen nichts mehr.
Oh.
Ja, so viel zum Thema, mögen alle Lebewesen frei sein.
Mhm.
Und deshalb war das ihre Motivation zu sagen, nee, ich will da selber was machen. Mhm. Und Anja ist jetzt auch im Team.
Okay, das heißt, ihr habt ein Zentrum. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ein großes Haus mit mehreren Räumen?
Genau, das ist direkt in Auerbach, in einer sehr netten Gegend, in einem Gebäude, so um 1910, plus minus. Aber noch mal ein altes Pfarrhaus.
Schön.
Also sehr schön, im Auerbacher Kurviertel, unterhalb vom Auerbacher Schloss.
Wo ist Auerbach?
Auerbach, also Bensheim, an Auerbach ist ein Stadtteil, das liegt genau zwischen Darmstadt und Mannheim.
Okay, das kann ich mir, da habe ich jetzt so ein
Das ist eine Weinstraße. Ja.
Ja.
Sehr schöne, auch eine Weingegend, also auch für die Abteilung Lebensfreude. Und Auerbach ist eine besondere Ecke, weil damals die Stadtväter von Bensheim, weil die nicht wollten, dass Stinkeindustrie da angesiedelt wird, haben sie einen Architekt beauftragt, den Metzendorf, da so Gründerzeitvillen hinzustellen. Speziell in diesen Stadtteil. Und deshalb gibt es in Auerbach eine ganze Ansammlung dieser Metzendorf-Villen mit riesigen Gärten dabei. Weil damals zu der Zeit haben sich die wohlhabenden Bürger da angesiedelt und deshalb gibt es in der Region keine Stinkeindustrie. Das ist dann so Richtung Mannheim eher.
Ja, cool.
Und in Auerbach war dieses Kurviertel. Und mitten in diesem Viertel ist, in dem Haus ist unser Zentrum, haben 1000 Quadratmeter Gartengrundstück mit dabei.
Oh, wie schön.
Zwei fette Magnolienbäume direkt. Und es gibt drei Räume, also ein sehr schöner so Besprechungsraum, weil Petra macht auch Hypnose. Ne? Das ist auch Teil von ihrer Therapie. Dann gibt es einen zweiten Raum, den nutzen wir aktuell für Private Yoga und Massageanwendung. Und dann im Juni kommt noch ein dritterer, größerer Raum dazu, auch mit, das sind nochmal 60 Quadratmeter mit Wintergarten, wo wir dann auch größere Yoga-Gruppen dann anbieten können. Oder eventuell, zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Kapazität wohl nicht ausreicht, dass vielleicht auch noch eine Heilpraktikerin mit dazu geht.
Cool. Ja. Und wie stelle ich mir das vor? Ich habe jetzt ein Leiden und ich komme zu dir oder ich kann jederzeit vorbeikommen an den Counter oder wie funktioniert das?
Also wir haben jetzt keine festen Sprechzeiten, in Anführungszeichen. Also wenn du ein Thema hast, kannst du dann anrufen oder einfach eine Mail schreiben, sagen, hallo, ich habe das und das Thema und hätte gerne mal eine Beratung. So, ja. Dann kann man entweder direkt zur Petra einen Termin ausmachen oder bei mir eine Ernährungsberatung oder auch das Thema Private oder Yoga.
Ja.
Das ist aktuell so das Setting, dass man
und sich. Und dann ist es halt, aber das ist dann vor Ort, ne? Ich komm da hin und mache da die Beratung. Oder ist die Beratung erstmal telefonisch und dann wird ein Plan ausgeheckt und dann komme ich für die Anwendung?
Also wir würden natürlich, je nachdem, wenn die Leute weit weg sind, im ersten Schritt könnte man das auch mal telefonisch machen, aber dadurch, dass Petra ja auch natürlich eine klassische Anamnese macht, ist es dann schon hilfreich, spätestens im zweiten Schritt, also man kann natürlich telefonisch abklären, also gerade zum Beispiel hier unsere Krebspatienten, die ja mittlerweile von überall her dann auch kommen, wenn jemand aus Hamburg oder aus München oder aus Zürich kommt, dass man dann erstmal natürlich telefonisch sagt, was sind die Themen und das dann im nächsten Schritt, dass es ein bisschen schneller geht. Mhm. Aber faktisch ist natürlich schon der nächste Schritt, dann auch noch ins Zentrum zu kommen für die klassische Untersuchung, Blutabnahme und, was eventuell dann ansteht.
Und habt ihr dann auch Übernachtungsmöglichkeiten? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil ich müsste dann ja, wenn ich jetzt von weiter wegkomme, um von euch behandelt zu werden, muss ich ja auch irgendwie übernachten oder komme ich nur für eine Behandlung und gehe wieder weg und komme dann nach
vier Wochen
wieder?
Die länger bleiben, also wir machen jetzt keine Kuren in dem Sinn, ne? Nee, so über zwei, drei Wochen. Aber klar, das ist natürlich kein Thema. In der Umgebung gibt es genug auch Übernachtungsmöglichkeiten.
Ja, also dann vielleicht schon manchmal sinnvoll irgendwie für, wenn ich von weiter weg komme, dann da zu bleiben.
Also man, wer weiß, was noch kommt, aber aktuell ist das vom Setting auch schwierig, weil Petra jetzt erstmal nicht so viel Kapazitäten zeitlich hat.
Ja.
Aber mal gucken, wo es uns da noch hingeht. Aber so ist jetzt erstmal der Start.
Cool. Ja. Und erinnere ich das richtig, dass du auch aber irgendwie sowas wie, ich weiß nicht, Zweigstellen, aber sozusagen so ein bisschen so Satelliten dabei hast, Hamburg und so?
Ja, also Hamburg-Satellit deshalb, weil der Astrid, also die ja auch ganz eng mit mir zusammenarbeitet, die Akademie mit mir hochgezogen hat, ist ja in Hamburg und in Hamburg findet ja auch noch einmal im Jahr die Ausbildung statt.
Ja.
Gibt es eine Kooperation mit dem Reformhaus Engelhardt. Und deshalb bin ich ja einmal im Monat immer für 3-4 Tage in Hamburg. Mhm. Zum einen auch für ganz klassische Kochkurse in Hamburg zu machen und dann auch für die Ausbildung. Und jetzt neu wird es dann demnächst auch eine Kooperation mit dem Hansa-Yoga in Hamburg geben, wo Astrid dann regelmäßig Kurse gibt, auch mit einem Ayurveda-Yoga- und Krebs-Schwerpunkt, wo ich dann aber auch mal für Workshops sein werde. Ne? Das ist dann jetzt keine Räume, die uns gehören. Man muss auch nicht immer alles selber haben. Nö. Aber da wird in Hamburg passiert regelmäßig was unter unserem Dach. Im Thema Kochen. Auch ganz pragmatisch für die Leute, weil ja, wie du schon gesagt hast, ich bin ja relativ viel in der analogen Welt unterwegs.
Ja.
Weil dann hat man in Hamburg so diesen Dunstkreis im Prinzip, sagen wir, zwischen Kiel und Münster, in Anführungszeichen, so territorial. Dann gibt es aktuell noch einmal die Ausbildung in der Nähe von Kassel, im Satsanga, in einem Seminarhaus, was Freunden gehört. was auch super schön gelegen ist. Da sind auch 14 Zimmer mit dabei. Also da kann man auch direkt dabei übernachten. Liegt wunderschön mitten im Wald. Ein Fachwerkgebäude, wo ich für die Kochkursausbildung bin. Und ab Oktober bauen sie auch einen Yoga-Raum. Und da wird es dann ab Herbst auch Ayurveda-Workshops mit einem Yoga-Schwerpunkt dann auch geben.
Cool.
Unten im Süden oder jetzt in Südhessen ist so wirklich die Basis, weil wir da auch wohnen.
Ja.
Dann hat man so Kassel ist so mittendrin, wirklich in Deutschland.
Und ist unten, ja aus meiner Perspektive nicht so, ist voll im Süden.
Also, ja, gut, Hamburg, den, ne? Genau, ja, für den Hamburger schon, aber so rein, wenn man auf die Deutschlandkarte schaut, ist der Kassel eher so ein bisschen mittendrin.
Ich musste da nur dran denken, weil ich hatte mal mit einem Freund, der aus Frankfurt kommt, irgendwie die Diskussion, dass ich meinte, Frankfurt ist doch im Süden. Und der so, was? Frankfurt ist in der Mitte von Deutschland.
Ja, relativ. Also, ist immer, wie das oft im Leben so ist, immer die Frage des Standpunktes.
Ja.
Ja. Ja. Und, ja, dann gibt es jetzt so drei Spots, wobei ja, der Lebensmittelpunkt jetzt einfach ein bisschen hier in Südhessen ist.
Ja, cool. Schauen wir mal, was da noch draus wird. Ist jetzt gerade wann? Ja, hattet jetzt gerade die, nee, kommt jetzt die Eröffnung. Hattet ihr gerade schon?
Am 2., jetzt am Sonntag.
Am Sonntag hattet ihr die Eröffnung. Ich komme mit deinen ganzen Projekten durcheinander.
Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen geballt, aber es wird dann auch bald ruhiger.
Genau, weil es gibt ja noch das andere Projekt, nämlich du machst ja parallel noch die Kochschule.
Ja, als kleines Dankeschön an Mama Mehl und heißt das Baby Mama Mehls Gut Stub, also die gute Stube. Und der Untertext ist dann Liebe, Heimat und Genuss. Ja, das ist in Heppenheim, das ist für die Formel 1-Fans da, wo Sebastian Vettel herkommt. das ist aber nur 4 Kilometer neben Bensheim.
Okay.
Das ist quasi der Nachbarort. Auch an der Bergstraße. Und
da bist du jetzt auch dann immer ständig und machst Kochkurse? Ich verstehe das gar nicht. Du kannst dich doch nicht 20 teilen. Oder hast du das schon gelernt und könntest mir sagen, wie es geht?
Ja, es ist dank Ayurveda geht es alles. Nee, also es ist eine Kombination. Natürlich habe ich einfach auch ein super Team jetzt um mich rum, die mir viele Dinge auch abnehmen. Und
ja.
Also ein normaler Arbeitnehmer, in Anführungszeichen, hat ja auch einen 8-Stunden-Tag, 5 Tage die Woche.
Mhm.
Bei mir ist es eben noch ein bisschen anders aufgeteilt. Und es sieht stellenweise auch im Internet wilder aus, wie es ist, weil ich poste ja nicht ständig so, ich bin jetzt auf der Couch 3 Stunden und dann mach mal nichts. Ja. Also dadurch, dass ich ja meistens irgendwie was raushaue, wo ich gerade unterwegs bin, sieht es ja immer relativ wild aus. Aber ich bin nicht jeden Tag in Auerbach.
Also,
in Heppenheim werde ich auch nicht jeden Tag sein, aber es wird so 1-2 Mal die Woche.
Ja, okay.
Werde ich auch für Kochkurse sein und es wird auch mal so eine offene Tür geben, dass man reinkommen kann, um mal ein bisschen reinschauen, reinprobieren, was auch eine Kleinigkeit zu essen geben wird. Es ist auch so eine Konzeptkochschule, das heißt, du kannst auch ganz pragmatisch Dinge, die man für den Kochkurs verwendet, dann auch hinterher kaufen. Also zum Beispiel einer meiner Partner, da ist Fackelmann, die machen so die ganzen Küchengeräte. Also dass du Messer, Schneidbretter, Küchenhelfer, gibt dann so eine kleine...
Das kann ich alles kaufen. Ich kann mir den Kochkurs machen und dann die Sachen, mit denen ich gearbeitet habe, direkt kaufen und mitnehmen.
Genau. Cool. Ja. Dann gibt es auch mit Asa, die machen so Servie, da haben wir ein bisschen was Nettes rausgesucht, ne? Also Teller, Schüsseln und so.
Mhm.
Wenn man dann will, auch so eine kleine Geschenke-Ecke oder die Tees, Öle, hochwertige Öle.
Schön.
Die Sachen dann, weil meistens ist es ja so, du bist inspiriert vom Kochkurs und sagst irgendwie, das Öl fand ich super und das Gewürz.
Ja.
Diese Ingwerreibe war der Knaller. Und dass man dann auch die Möglichkeit hat, die Sachen hinterher
mitzunehmen. Und könnte man das auch buchen? Also nicht, dass ich das jetzt vorhätte, aber könnte man auch zu dir kommen und sagen, ich will da einen Kochkurs anbieten?
Extern, also du schon, klar.
Ja.
Vielen aber Dank. Jetzt, jetzt nicht für wildfremde Leute.
Nee, genau.
Also wenn da jetzt die Metzgerinnung anrückt und sagt, wir wollten da mal so die Jahrestagung machen, das wäre schwierig. Also Leute aus dem Team schon. Also Anja wird dann mal Workshops so für
Übergewichtige. Ja, okay.
Also
ja, toll.
Das Team schon. Aber man kann ja die Kochschule jetzt nicht mit Junggesellenabschiede oder sonstige Dinge.
Nee, ich habe nur gefragt, weil es gibt ja diese wie nennt man das denn? Restaurant, Schulen, die kann man dann auch mieten, das ist dann eine Küche und ne, man kann da irgendwie auch sein, wie du sagst, Junggesellenabschied machen. Nee, das ist schon blöd bei Mama Mehl.
Ja, ja, das ist so ein bisschen mein Hobbykeller, sage ich von Anfang an. Ja. Also andere Jungs gehen in den Keller basteln und bauen und Heppenheim ist dann so mein Ding, wo ich noch sage.
Und das ist aber, da gab es ja jetzt nur so ein Pre-Launch sozusagen, das wird jetzt erst offiziell eröffnet, ne? Das
genau, am 14. März ab 18 Uhr. Also jeder, der Lust hat, ist eingeladen, gibt auch um die Ecke ein, zwei nette Hotels, also für die weiter wegkommen, kann das sein, dass es ein bisschen später wird vielleicht an dem Abend.
Ja.
Und da ist einfach die Tür auf, auch vom Team sind ein paar Leute da und ich koche einfach Berge voll Essen, so lange, bis nichts mehr da ist. Und
dann, Scheiße, ich kann leider nicht.
Ja, aber gibt ja jetzt wieder...
Würde nicht das letzte Mal sein, dass du kochst.
Ja, also das war jetzt so mal ein Mittelkurz.
Und sag mal, wir sind ja beide Ayurveda-Liebhaber, ne? Und wir sind ja beide tatsächlich, kommen so ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen und gehen irgendwie ja auch in unterschiedliche Richtungen. Aber das ich jetzt nochmal, was würdest du sagen, wenn man das so auf einen Punkt bringt, was ist Ayurveda für dich? Jetzt erstmal?
Also Ayurveda für mich ist eine wahnsinnige Bereicherung für mein Leben und für meinen Alltag. Weil ich einfach durch Ayurveda wirklich gelernt habe, mich selber und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Mhm. Also ich habe einen viel entspannteren und liebevolleren Umgang mit mir dadurch gefunden und auch mit der Welt drumherum. Also ich bin, sagen wir mal, meinem Ursprung ein ganzes Stück wieder näher gekommen durch Ayurveda.
Ja, das ist ganz schön beschrieben, weil das ja oft so... Gehen die Leute zum Therapeuten oder zu einem Coach sozusagen, um auf mentaler Ebene zu kommen, aber gucken sozusagen. Aber das ist also tatsächlich auch meine Erfahrung, dass wir echt durch diese vielleicht erstmal körperliche Arbeit auch da echt eine ganze Menge in die Tiefe gehen können zu dem, was uns eigentlich bewegt.
Ja, auf jeden Fall. Also, und das ist ja auch egal, wie die Methode heißt oder je intensiver man sich damit beschäftigt. Das sind eigentlich ganz, ganz essentielle Dinge. Weniger zu machen, sich ein Stück selber näher zu kommen und ist auch weniger unbedingt im Außen zu suchen. Also ich bin der festen Überzeugung, man hat, also auch, das ist ja auch so der Ansatz im Ayurveda, jetzt geht's los im Frühling, diese unbändige Kraft, die jetzt in der Natur los ist, ne? Was da jetzt alles passiert. Ne? Jetzt blüht alles, ne? Jetzt schießt die Natur mit voller Energie nach draußen. Genau das steckt ja in jedem von uns auch. Ne? Mhm. Es ist da draußen, ist ja kein potemkinsches Dorf, wo wir uns anschauen und sagen, das ist aber schön da. Wir sind ja Teil davon. Und diese Kraft, alles, die jetzt dafür sorgt, dass es jetzt Frühling wird, das wirkt ja auch in uns. Ja? Ja. Und das hat jeder in sich. Und das ist, glaube ich, immer so meine Motivation, ist auch den Leuten zu vermitteln. Und was mich stellenweise stört, in Anführungszeichen, dass man da draußen das Gefühl hat, den Leuten wird suggeriert, jeder braucht einen Coach und ist noch nicht gut genug und jeder hat irgendwie einen Mangel. Also da laufen lauter unglückliche Seelen rum. Also ich glaube eben nicht, dass da draußen nur unglückliche Glutenallergiker rumlaufen.
Ja, schön auf den Punkt gebracht.
Also, weißt du, das ist
ja,
so
ein... Du weißt total, was du meinst, ja.
So ein,
Das ist bei mir total, ich muss ganz kurz da rein, das in unseren Kursen ist auch total verrückt, weil die alle eine totale Phobie haben, Kohlenhydrate zu essen zum Beispiel. Oder nee, ich esse eigentlich Milchprodukte, das will ich eigentlich alles lieber gar nicht essen und dann irgendwie in so einen Konflikt geraten, weil ich immer sage, so, ey, du darfst alles essen, ist alles gut. Was?
Ja, also wenn man dann natürlich auf der anderen Seite sieht, was ein Körper aushält eigentlich, weißt du? Also mein Dad hatte 15 Stunden OP mit 8 Liter Blutverlust. Der wurde zweimal wiederbelebt während der OP. Wo ich auch denke, ey, und habe gesehen, wie schnell ein Körper regenerieren kann. Also entspannt euch, wenn ihr abends ein paar Nudeln essen wollt. Ja, also das ist auch so, der Körper und der Geist ist ein Wunderwerk. Und deshalb zucke ich manchmal so ein bisschen zusammen, wenn da draußen ein Gefühl entsteht von jeder hat eine Allergie und jeder ist unglücklich.
Ja.
Anstatt zu sagen, erstmal davon auszugehen, ich bin gut, mein Leben ist gut,
ja.
Und sich nicht zu fragen, bin ich glücklich oder unglücklich, sondern einfach sich zu fragen, wie kann mein Leben noch gelingender werden? Ne?
Ja.
Also jetzt nicht nur mit Glück, sondern
ja.
Glück ist ja auch so ein, was ist Glück? Also ich bin seit dem Buch von Matthias großer Fan von dem Begriff gelingendes Leben, ja? Dass man einfach erstmal davon ausgeht, mein Leben ist gut und auch das in die Meditation zu bringen, dass man einfach morgens eine kleine Herzmeditation macht und einfach mal reinschaut und davon ausgeht, mein Leben ist gut, ich bin wertvoll, was das mit mir macht. Ja, und das mit in den Tag zu nehmen und nicht damit zu starten, oh Gott, bin ich glücklich oder das, weil das suggeriert so einen unbewussten Mangel.
Ja. Ja.
Und das finde ich eigentlich viel spannender, das den Leuten mitzugeben und sagen, es ist auch selbst wenn man eine Krankheit hat, ich habe selber erlebt bei meinem Dad, wenn man das hat, gibt es ja dann auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird böse oder aggressiv darüber oder verfällt in der Traurigkeit, was aber nicht weiterhilft, gerade emotional. Oder zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und trotzdem hat mein Leben auch positive Seiten. Eine Umkehrung. Das finde ich ganz wichtig und auch das habe ich durch Ayurveda gelernt, weil wenn man sich jetzt umschaut, was da draußen passiert, gerade im Frühling, wenn die Natur jetzt mit voller Energie nach draußen schießt, sich ganz bewusst zu sein, das steckt auch in mir und sich dieser Power eigentlich bewusst zu sein und sich nicht losgelöst davon zu sehen, wie als Schauspiel, was jetzt passiert, mit dem man nichts zu tun hat.
Ja.
Das ist auch ganz viel Ayurveda.
Ja, das finde ich voll schön. Wir haben ja nicht umsonst Süß und Bitter uns ausgesucht als Folgentitel, weil ich das, ich kenne das, ich weiß total, was du meinst, glaube ich zumindest, diese Herangehensweise, es ist erstmal ist schon alles gut, wir sind sowieso schon perfekt und sowieso wundervoll. Ich kenne auch sehr gut das ist ja eher der süße Blick auf die Welt und ich kenne auch sehr gut den bitteren Blick auf die Welt, also sozusagen süß ist ja eher sozusagen von Kaffee ist alles schon gut, kriegen wir alles schon hin. Ich bin immer ganz, meine Schwester hat tatsächlich relativ viel Kaffee und bei der ist irgendwie immer alles in Ordnung, wo ich immer denke so, hä, das kann doch gar nicht sein. Was? Weil ich kenne auch diesen Blick, so es ist alles so schwierig und es ist alles so furchtbar und wie soll das alles nur weitergehen auf dieser Welt und in meinem Leben? Also in diesen Vata-Wahnsinn sich sozusagen reinzubegeben. Deswegen finde ich das total schön, wirklich mehr davon in die Welt zu bringen irgendwie. Tatsächlich, es ist alles schon, ist alles gut. Auch wenn wir nicht perfekt sind und wenn wir sicherlich Fehler machen und wenn wir vielleicht am Ende des Tages nicht alles geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben, ist trotzdem alles gut.
Nein, also die Natur ist sowieso nicht perfekt.
Ja.
Also das ist, wenn man sich die Natur anschaut oder schaut dir eine Zelle an, es ist nie perfekt symmetrisch, es ist nie perfekt rund, es ist immer außerhalb der Symmetrie, es gibt immer zwei, drei Dellen drin und das ist so eine Illusion des Menschen oder eine Illusion unseres Geistes, dass wir uns vorstellen, es ist was Perfektes. Aber
oder so ist es perfekt.
Oder so ist es perfekt oder so wäre es perfekt. Ja. Die Natur macht sich gar keine Gedanken darum. Jetzt im Frühjahr, die ist wahnsinnig verschwenderisch und haut raus, was sie hat. Und also, alles ist gut.
Ja, voll.
Jetzt im Frühling haut sie raus, was da ist. Und dann im Herbst und Winter sammelt sie wieder Kraft, dass sie wieder was raushauen kann.
Mhm. Ja.
Und dadurch, dass wir aber so drauf sind, dass wir gefühlt dauernd nur raushauen, haben wir natürlich keine Kraft mehr. Ja.
Ja.
Also es ist einfach sich auch zuzugestehen, menschlich zu sein.
Das
Leben ist oben und unten, das ist wie Herzschlag. Ne? Oder wenn man sich so ein EKG anschaut, Leben ist immer intensiv, oben und unten. Nulllinie, dann wird es schwierig.
Blöd. Ja?
Aber oben und unten ist Leben intensiv. Und
bei
ganz vielen von uns gibt es ja mehr Höhen wie Tiefen, wenn man das sieht. Aber auch das ist menschlich. Nicht jeder Tag ist gleich. Und man darf sich auch mal zugestehen, scheiße drauf zu sein. Deshalb ist man nicht gleich depressiv, wenn man mal zwei, drei Tage nicht den riesen Antrieb hat.
Ja, ich glaube tatsächlich, das sagst du, was sehr, total wertvoll ist, dass sozusagen der Anspruch an dieses Happy-Go-Lucky Social Media blank geputzt, ich zeige mich auf Social Media auch lieber hergemacht als so, aber dass wir irgendwie so in so eine Illusion immer mehr verfallen, ne, von dass es müsste aber irgendwie anders sein und dann den Realitätscheck irgendwie verpassen.
Das ist nicht menschlich. Also dieser Anspruch ist nicht menschlich, weil er nicht naturgemäß ist.
Ja.
Ja, unsere zwei Isländer-Mädels jetzt bei dem Matschewetter, weißt du, dann ahlen die sich nochmal und schuppern sich auf der Wiese und da kommen da so zwei Matsch-Mädels da auf einen zu. Ja. Aber deshalb blieb mir ja nicht weniger. Weißt du?
Du redest immer, von Pferde, ne?
Ja, genau, die zwei.
Was? Wovon redet?
Ja, die Isländer-Mädels, also Pferde-Mädels. Ja. Also deshalb lieben wir die anderen nicht weniger.
Ja.
Weißt du, wenn die jetzt blank poliert sind, dann denkst du vielleicht, oh, aber tief drin. Und das ist ja bei, das ist eine Illusion, ne? Dass wir dann glauben, das wäre immer alles toll und schön. Ja. Das auch als Illusion.
Ja, sehe ich genauso.
Sich an oder das zu durchschauen und sagen, nee, wenn ich heute mal in Anführungszeichen. Das ist ja auch immer die Frage vom Maßstab. Ich glaube, ganz viele Leute sind einfach normal drauf, was bei uns aber schon als schlecht drauf gewertet wird.
Ja, super.
Also genau. Definitiv bin ich der festen Überzeugung, ganz viele Menschen leben da draußen ein total normales Leben, einen total normalen Alltag, wo halt Dinge so sind, wie sie sind.
Voll verrückt.
Ja, also was ist der Alltag von vielen Leuten, sieht so aus, man wacht morgens auf, steht auf, frühstückt, geht arbeiten, kommt abends nach Hause. So, und das ist völlig okay.
Ja.
Und das ist jetzt kein Grund, in Depression zu verfallen oder sagen, oh, mein Leben hat keinen Wert und überhaupt, also auch da die positive Betrachtung zu haben. Erstmal zu sagen, es ist okay, so wie es ist.
Mhm.
Das hilft eigentlich schon mal und nicht immer, weil natürlich auch die Informationsflut relativ stark ist über soziale Kanäle, dass man immer das Gefühl hat, es ist noch nicht gut genug und es geht noch mehr. Und also ich bin der festen Überzeugung, es ist schon bei ganz vielen Leuten auf jeden Fall viel besser, wie sie vielleicht selber denken.
Ja, das ist, da sagst du was Wahres. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, wir entwerten total oft das, was da ist und können das nicht sehen und wertschätzen, was irgendwie schon gut läuft und sehen immer nur das, was nicht läuft.
Ja, das ist im Alltag so, das ist in Beziehungen so.
Mhm.
Aber das steckt halt auch in unserem Beziehungs- oder in unserem Reptiliengehirn drin. Wir sind Gewohnheitsmenschen.
Ja.
Du kannst ja mit der, in Anführungszeichen, schönsten Mann oder Frau der Welt gekürt zusammen sein. Nach 2, 3, 4 Jahren ist es eben Gewohnheit und das steckt aber in uns drin. Also schau dir kleine Kinder an, die recken immer den Kopf, wo es was Neues. Ja, das ist immer Action und Abwechslung und man schaut und was Neues ist immer erstmal interessant. Und das ist jetzt nicht böse, das steckt in uns drin. Ja, das ist Teil unserer menschlichen Natur. Die Frage ist eben nur, wie geht man damit um? Ja, aber dass es so ist, ist erstmal nichts Ungewöhnliches und auch kein Grund zur Krise, sondern das ist Teil vom Menschsein. Ja, das ist dann nur die Frage, wie moderiert man das und wie geht man damit um? Aber dass man irgendwann sich an Dinge gewöhnt, die man hat, das ist zutiefst menschlich. Nur wichtig ist, sich das mal wieder vor Augen zu rufen, genauso wie Herzschlag.
Ja.
Das mache ich immer ganz gerne mit meinen Leuten, das mal wieder bedanken bei seinem Herz, weil das schlägt jeden Tag 1000-fach und man ist sich dessen gar nicht bewusst. Ja? Und was jeden Tag einfach selbstverständlich da ist, da geht irgendwann die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit für verloren. Und das ist eben das Spannende, auch mit dem Ayurveda. Dinge sind so, wie sie sind. Meine Augenfarbe ist so, wie sie ist. Mein Magen ist so gebaut, wie er gebaut ist. Das sind Fakten. Aber spannend ist mit dem Wissen, mit dem Bewusstsein, was macht man damit?
Mhm.
Und das finde ich eigentlich viel, viel schöner, weil dann hat man ein direktes Werkzeug und weiß auch, wo man ansetzen kann. Ja. Sondern ich musste schon mal einen Partner weglaufen, weil man sich irgendwann dran gewöhnt hat. Sondern es ist faktisch so. Und was kann man tun, dass die Beziehung aber auch ihren Wert behält? Das ist ja eigentlich die Schlussfolgerung daraus. Und nicht zu sagen, ich suche mir jetzt einen neuen. Weil dann hast du nach 2 oder 3 Jahren genau dasselbe Thema wieder.
Ja, cool. Okay, dann sagst du doch noch mal einmal abschließend, das würde mich jetzt nämlich auch interessieren für unser erstes Gespräch. Was ist so deine, du bist ja auch, also abgesehen von deinem Kaffee, hast du ja ziemlich viel visionären Anteil auch, ne? Das ist so die Kreativität, wo du dann irgendwie ganz viel in der Zukunft noch siehst. Was ist so deine Vision für das Ayurveda im deutschsprachigen Raum?
Also meine Vision für Ayurveda ist in erster Linie, dass es noch viel greifbarer wird. Ja, in dem Sinne, dass einfach noch viel, viel, viel mehr Menschen davon erfahren und das auch in den Alltag bringen können. Mhm. Und dass es noch viel mehr dieses exotische Elfenbeinturm-Ding verliert.
Ja.
Sondern dass die Menschen immer mehr auch verstehen, lernen, dass es ganz normaler Alltag ist. Dass wenn sie morgens aufwachen, ist Ayurveda. Und wenn sie abends ins Bett gehen, ist Ayurveda. Und dass man mit dem Wissen, was Ayurveda hat, das Leben eine Riesenbereicherung erfahren kann. Und man dadurch wirklich, auch wenn das pathetisch klingt, die Welt in vielen Bereichen ein Stück besser machen kann. Und dass es auch noch viel mehr so Zentren gibt. Auch wie damals die Idee war, so ein Ayurveda Lovers Club. Ne? Also einfach, dass es so Kreise, so Zirkel gibt. Mhm. Einfach Räume, wo man hingehen kann. Wie es so schön heißt, ein niedrigschwelliges Angebot. Ne? Mhm. Einfach, dass man sagt, da ist ein Raum, komm rein. Und da geht es um Ayurveda. Also nicht so als Ding von Sekte. Also dass jetzt nicht alle rumlaufen müssen mit gleichfarbigen Hosen und T-Shirts. Ne? Sondern dass es natürlich heterogen, wie die Welt so ist.
Ja.
Aber dass es Zentren gibt mit verschiedenen Facetten, wo es um Ernährung geht, wo es um Entspannung geht und alles getragen ist, wie so eine, und auch umklammert von dem, was Ayurveda ist und ausmacht. Weil man sieht es ja jetzt, Ayurveda hat die Power zu heilen. Und es kommt immer mehr ins Bewusstsein, was Ayurveda kann. Und deshalb muss es raus.
Ja.
Also so viele Menschen, wie es geht. Und dann ist auch erstmal, also mir ist es ja seit Jahren egal, ist das jetzt orthodoxes Ayurveda, ist das das wahre Ayurveda, mhm. sondern wichtig ist erstmal, dass die Leute davon erfahren, dass es es gibt, dass sie das Gefühl bekommen, ich kann das umsetzen und auch körperlich spüren, was es mit ihnen macht.
Ja.
Das ist eigentlich so meine Vision für die Zukunft. Und das sind wir jetzt auch beim nächsten Punkt. Vision.
Ja, Vision.
Ganze Menge von mir erzählt. Aber bei dir ist ja auch eine ganze Menge passiert.
Ja.
In letzter Zeit, weil deshalb ergänzt sich das ja auch so gut mit dem, was wir machen. Ich bin ja so ein bisschen mehr in der analogen Welt, in Anführungszeichen, unterwegs. Der macht ja relativ viel online. Aber trotzdem gibt es da jetzt auch ganz schwer was für die analoge Welt.
Ja.
Und zwar dein erstes Buch, Baby.
Genau.
Erzähl mal ein bisschen über
Baby. Dein Neuanfang mit Ayurveda ist es. Also das ist für mich tatsächlich, habe ich vorhin ja schon kurz erzählt, auch tatsächlich sehr verrückt, weil wir so digital arbeiten, irgendwie zumindest jetzt in den letzten Jahren. Wir kommen ja von auch analog so Yoga-Studio vor Ort. Aber das mit dem Buch ist jetzt für mich echt so ein bisschen, wie du das auch gerade von deiner Vision beschrieben hast, so die Möglichkeit, niedrigschwelliges Angebot, also wirklich so diese Botschaft, die ich habe mit Ayurveda in wirklich für die breite Masse an den Markt zu bringen. Ich habe tatsächlich lange mit dem Titel gehadert, Dein Neuanfang mit Ayurveda, haben wir im Verlag irgendwie viel hin und her überlegt, weil ich immer überlegt habe, ob es nicht sinnvoll wäre, Ayurveda ganz aus dem Titel rauszunehmen. Weil irgendwie, das Ayurveda ist ja, wenn man diesen Namen Ayurveda nutzt, ist es ja schon gleich so sehr nischig. Ne? Also man schließt irgendwie mit diesem Namen einfach eine ganze Menge Menschen aus. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das auch ein Trendthema jetzt. Man holt irgendwie auch ganz viele Leute rein.
Ja, also die Diskussion kenne ich sehr gut.
Ja,
die habe ich seit Jahren mit allen Verlagen, mit allen Büchern, wo es auch darum ging, ja, Ayurveda, kommt es auf einen Titel oder nicht. Und jeder oder viele Verleger mir auch gesagt haben, und irgendwann bin ich auch dahin gekommen und gesagt haben, Herr Mehl, wir können was anderes draufschreiben, aber es ist Ihr Thema.
Ja? Ja.
Also das ist das, was Sie ausmacht. Und sonst kann es sein, dass es einfach beliebig wird. Wenn wir jetzt was anderes draufschreiben, dann nehmen sie sich das, was sie ausmacht. Und wenn die Zeit irgendwann reif ist, also mein erster Verleger hat mir 2010 schon prophezeit, da sagte Herr Mehl, gehen Sie davon aus, wir sind derzeit 10 bis 15 Jahre voraus. Und genau da sind wir jetzt. Mhm. Also Ayurveda wird weiter in den Fokus rücken, was man so mitbekommt. Deshalb finde ich es gut, dass du den Titel erstmal draufgelassen hast, weil irgendwann mal einen anderen beliebigen Titel in Anführungszeichen zu machen, ist kein Problem. Mhm, ja. Aber Menschen, die eine Kompetenz im Ayurveda haben, gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also die wachsen jetzt nicht auf dem Baum bei uns in Deutschland. und deshalb finde ich gut, dass du auch gesagt hast, okay, der Titel bleibt. Um auch zu sagen, okay, weil wenn man die Ayurveda als Vision weiter wachsen lassen will, dann braucht einfach das Bekenntnis dazu.
Ja. Genau, deswegen konnte nicht einfach nur dem Verlag glauben. Ich habe eine kleine Umfrage in der Community gemacht. Und die haben tatsächlich diesen Titel gewählt. Deswegen dachte ich so, na gut, wenn ihr das so wollt, fair enough, dann machen wir das halt so. Genau, das ist, aber ich, also was tatsächlich meine Idee ist, ich komme ja nicht so sehr aus dem Kochen, obwohl ich tatsächlich selber gerne koche, aber nicht in dem Kochen, Lernen, Lehren weitergeben, sondern wirklich aus dem, ich finde immer das Wort so bescheuert, aber Lifestyle, also sozusagen, wie kann ich es ist ja im Ayurveda dieses, wie kriege ich meinen Alltag irgendwie so strukturiert, so umgesetzt, dass es eben mich nährt. Das ist so ein bisschen meine Basis, also der Kern von dem, was mich bewegt, ist letztendlich Dinacharya, würde man jetzt im Ayurveda sagen, also die Tagesroutine. Eben auch mit dem Schwerpunkt Ernährung, aber eher, ich gucke halt immer eher von der Ernährungsstruktur, also weil die in meiner Erfahrung in den ganzen letzten Jahren, von wo ich diese Online-Kurse gegeben habe, ist das erstmal größte Problem immer, wie schaffe ich das, ein Frühstück zu essen, meine Hauptmahlzeit, mittags und abends nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich habe der Kurs, mit dem wir angefangen sind, da war das Thema der ersten Woche immer die frühe, leichte Abendmahlzeit. So, Thema Woche 1. Okay. Und dann waren, um überhaupt erstmal zu gucken, wie könnte ich nicht abends irgendwie um 10 meine Haxe essen, so das als Ansatzpunkt. Und dann, weiß ich noch, hatte ich irgendwie mal eine Teilnehmerin, man konnte den Kurs damals, so wie er in dem Format war, 2 oder 3 Mal buchen. Die war, glaube ich, in ihrer 2. oder 3. Runde und dann war irgendwann so mittendrin so, was ist eigentlich gerade so das Thema bei dir? Und dann meinte sie, also mein Thema ist, immer noch und wahrscheinlich auch für immer Thema Woche 1. Also wie kann ich das schaffen, meine Struktur, irgendwie so eine Struktur in die Ernährung zu bringen? Das heißt, bevor wir gucken, dann schicke ich die immer zu dir, wenn die dann wissen wollen, wie kann ich das denn jetzt super schön kochen, sodass es ayurvedisch ist. Ich müsste zu Volker gehen, weiß ich nicht. Mache ich nur so, wie ich mache. Aber wie schaffe ich das, irgendwie ein Frühstück zu warm zu essen? Wie kann ich meine Hauptmahlzeit Mittag essen und abends früh und leicht und nicht mich durch den Tag snacken und sobald ich mal gestresst bin, diese Struktur wieder verlieren und so. Das ist echt so mein, so auch im Grunde so ein bisschen das Thema von dem Buch als Grundlage, aber eben dann auch, wie hängt das zusammen? Weil ich weiß nicht, ist wahrscheinlich, kennst du diese Erfahrung auch, dass die Leute dann, das Problem, was auftaucht, ist ja nicht, ich weiß nicht, also Wie koche ich? So, das ist, ne, so, erstmal.
Seltenes Problem.
Genau, seltenes Problem. Also, was bei mir immer auftaucht, ist, dass die halt es nicht, also einerseits in ihrem Alltag nicht strukturiert kriegen, aber vor allem, wie du es eben auch so schön gesagt hast, von der inneren Haltung, denen das so schwer fällt, zu sich zu erlauben, Prioritäten zu setzen, Grenzen zu setzen, mich mit meinem Partner oder meiner Familie zusammenzusetzen und sagen, so, ich würde gerne nicht mehr die Hauptmahlzeit Abend essen. Wie kriegen wir das in der Familie integriert? Wie kann ich, ne, weil dann finden die sich abends auf dem Sofa mit einer Tüte Chips und einer Tafel Schokolade und wollen sich belohnen für den Tag. Und dann sagen, okay, dann müssen wir auch gucken, wieso hast du einen Tag erschaffen, ein Leben erschaffen, wo du dich am Abend dafür belohnen musst, dass du den hinter dich gebracht hast. Also da wirklich, ne, irgendwie so in die Tiefe zu gehen, das ist das, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, wo auch ein großer Teil im Buch drin ist. Wieso sind wir eigentlich so weit, haben uns so weit von der natürlichen Herangehensweise an Ernährung entfernt? Ja. Das ist ja total verrückt, ne, wie die Leute irgendwie hier kommt der nächste Ernährungstrend und dann da ist der nächste Trend und irgendwie fettarm, glutenfrei, Zucker, also alles so vegan, Paleo, Keto, was es da alles gibt mittlerweile. Ja. Dass wir uns so weit von dieser natürlichen Ernährungsweise ernährt haben, erstmal gucken, wieso ist das eigentlich so und was hat das für eine Resonanz mit meinem mental-emotionalen System? Also was stecken halt eben auch an Glaubenssätze oder wie du vorhin gesagt hast, so Mangel, grundsätzliche Mangelhaltung dahinter und wie kann ich da ansetzen, sodass ich einerseits aus diesem Mangel aussteige und wieder ins Vertrauen auf meinen Körper und die Natur gehe und auf der anderen Seite, okay, wie kriege ich das jetzt einfach umgesetzt in meinem Alltag? Das ist echt so ein bisschen der Kern von dem, was da
heißt. Ja, das ist, das treibt viele Menschen um, das ist bei mir ganz genauso. Ja. Und da es auch hilft, faktisch anzuerkennen, es ist so, wie es ist, die Themen haben die Menschen.
Ja.
Wie bekommt man das in den Alltag? Und da hilft auch nur eine regelmäßige Unterstützung, auch ein regelmäßiges Training.
Ja.
Und auch das Bewusstsein zu schärfen, wie sehr es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Wir planen ja auch alle schon im November ihren Sommerurlaub.
Ja.
Familienrat und entscheiden, wo fahren wir in Urlaub hin? Ja. Und da geht es 2 Wochen Urlaub. Und da ist es vielleicht auch spannend, die Leute dahin zu führen, zu sagen, ist das viel elementarer noch. Weil wenn du dich mit deiner Ernährung beschäftigst, beschäftigst dich auch ein Stück weit mit deinem Leben, das auch in den Fokus zu rücken. Und natürlich auch sich einen gewissen Plan zu machen, wie in einer Beziehung auch. Ja, wenn man sich keine Auszeiten nimmt und auch fest Zeiten einplant für seine Beziehung, geht es auch unter in diesem Hassel da draußen, ne? in diesem Rennen da draußen. Da braucht es aber auch Gemeinschaft. Das ist auch ein Thema, weil oft fühlen sich Leute alleine, gerade wenn du dann anfängst damit mit der Familie. Meistens fangen ja die Frauen oder oft fangen Frauen auch damit an.
Ja.
Und dann ist so das Thema, oh Gott, und macht mein Mann mit und machen die Kinder mit. Und dann auch erstmal zu sagen, okay, alles gut, du bist nicht der Einzige, der das Mutterschiff vergessen hat. Hier sind noch andere, die denselben Weg gehen. Und da braucht es Gemeinschaft. Und das ist ja das, was ihr auch ganz stark macht, sondern eine Online-Community einfach auch zu machen.
Ja.
Das, was ich jetzt auch versuche offline, habe jetzt auch so ein 4-Wochen-Ding, dass man auch mal sich einmal die Woche trifft, einfach dran zu bleiben, weil es geht sonst unter. Das ist bei den Kochkursen auch. Die Leute machen es einmal, finden den Kochkurs toll und dann ist die Frage, was passiert dann? Deshalb finde ich ja die Kombination jetzt aus dem, was wir machen, so cool, dass ich sagen kann, okay, wenn ihr das regelmäßig daily irgendwie wollt und online eine Betreuung wollt, könnt ihr zu Dana dann gehen und wie ihr einen Couscous unfallfrei hinkriegt und wie ihr einen Kuckuck heute, das ist so kein Thema, aber so das auch weiter zu begleiten und zu betreuen, weil das brauchen die Menschen definitiv.
Ja, ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit der Gemeinschaft, weil meine Erfahrung wirklich, weil wir diese Kurse, die bieten wir jetzt seit 4,5 Jahren an, immer mit Community dabei, also es gibt sozusagen Material, aber es gibt eben auch so immer diese geschlossenen Facebook-Gruppen und ich glaube, das, was den größten Mehrwert hat für die allermeisten Menschen, ist die Erfahrung von, ich bin nicht der oder die Einzige, die es nicht geschnallt hat. Weil ich glaube, das ist so ein großes schambesetztes Thema, dass wir irgendwie zu Hause sitzen und denken, das kann doch nicht so schwer sein, auf die Schokolade zu verzichten. Warum kriege ich das nicht hin?
Ja.
Alle anderen posten irgendwie ihre tollen Fotos auf Instagram und ich sitze hier mit meiner Schokolade, die schon wieder alle ist, obwohl ich die gar nicht essen wollte.
Ja.
Ich glaube, es ist echt das geht so tief in, ich bin irgendwie falsch oder nicht genügend, ich bin so was dann da in den Köpfen und in dem, also der Self-Talk irgendwie mit sich selber oder mit, was wir da in den Kursen feststellen, ist unglaublich, wie immer wieder, wenn einer sich da mal traut, damit rauszugehen, wie dann gleich Hunderte darauf kommentieren und sagen so, oh, es tut so gut, dass du das sagst, bei mir auch. Und ich habe auch gestern schon wieder die Schokolade gegessen oder es nicht geschafft zu kochen und habe mir ein Käsebrot reingeschoben oder so. Das ist, glaube ich, so, so heilsam. Und erst wenn, ich glaube, wenn das heilen kann, das ist echt so die optimale Grundlage, auf derer wir dann wirklich liebevoll Gewohnheiten verändern können. Weil wenn Gewohnheitstraining, und das ist das, was ich dann erlebe, ist sowas, wie wir vorhin schon besprochen haben, es ist dann so ein Selbstoptimieren, weil so wie es ist, reicht es nicht und es ist eben nicht gut genug. Dann muss ich das mir verbieten und das darf ich nicht mehr. Und da muss ich jetzt ganz dringend 3 Stunden am Tag Sport machen, erst dann bin ich irgendwie richtig. Das ist halt so, da kannst du noch so viel Sport machen oder dich noch so toll ernähren, kommst halt nicht dahin, wo du hin willst. Aber wenn du erstmal das heilst, dass du irgendwie denkst, oh Gott, ich bin einfach nicht richtig oder falsch oder irgendwie nicht gut genug, dann kannst du auf der Grundlage, wie du das vorhin so schön gesagt hast, erstmal ist schon alles gut und dann kann ich einfach mal gucken, wie kann ich, keine Ahnung, die Schokolade vielleicht lieber zum Mittag essen. Ich darf die ja essen, ist alles gut, aber ich esse sie zum Mittag und dann ist es nicht so schlimm. Und dann zu gucken, was passiert, also wirklich als wie du so sagtest, Selbstfürsorge, das machen und eben nicht als Selbst, wie kann man es nennen, Selbstzwang oder Kasteiung oder irgendwie Kontrolle ja auch. Weil das ist, Kontrolle geht immer davon aus, es gibt irgendetwas in mir, was so schlimm ist, das muss kontrolliert werden. Ja. Und eben eher von der Haltung zu kommen, so nee, ist schon alles gut. Aber das ist krass, wie das in uns drin steckt irgendwie.
Ja, das steckt in ganz vielen Menschen einfach drin. Ne? Das ja. Wo auch immer das herkommt, mal noch mit der Ayurveda-Idee, das kann ja auch wirklich die Ursache darin haben, dass es von Generationen vorher einfach auch kommt. Auf jeden Fall. Ne? Weiß man ja mittlerweile über die Epigenetik, was Emotionen mit Genen macht. Ja? Ja. Und in vielen Bereichen auch der Person und kommt mir immer mehr dahin, dass es viel mehr körperliche Komponenten wahrscheinlich hat, wie man die ganze Zeit so dachte. Und über diese Verbindung von Körper und Geist, dass sich diese Glaubenssätze körperlich manifestieren.
Ja.
Und dann, je nachdem, wie man aufwächst, wie das Elternhaus aussieht, mit welchen Glaubenssätzen man auch groß wird. Ja. Also ich durfte so groß werden mit, es wird schon gut sein, ne? Aus dem wird schon was, es ist alles gut. Ja. Das ist jetzt einfach die Gnade, die ich da hatte. Wenn du aber aufwächst mit, du bist nicht gut genug, du musst gut genug sein oder man muss sich irgendwie die Liebe erarbeiten als Kind in Form von Fleiß oder aufpassen oder gerade sitzen oder aufhören mit Dingen, die man gerade will, nur weil es die Eltern sagen. Und dann wird man irgendwann größer und größer, die Hülle wächst, die Seele bleibt die kindliche Seele, die sie immer war. Ja? Und dann entstehen diese Missverständnisse, man versucht irgendwie seinen Platz im Leben zu finden, hat aber noch diese Muster in sich und das schleppt man ja mit, dieses Gefallen wollen und ich bin nicht gut.
Ja, genau.
Und da ist natürlich das Thema Ernährung, das spiegelt sich ja auch darin wieder.
Ja.
Immer dieses Gefühl zu versagen oder also wegen einem Stück Schokolade muss keine Angst haben, Versagensgefühle da aufkommen zu lassen. Ne? Also,
ja, aber das ist ja tatsächlich das, was passiert, ne? Das ist ja das, was sie dann doch haben irgendwie, weil
Und deshalb braucht es auch eine Gemeinschaft, wo man ihn vermittelt und den Menschen auch sagt, wir gehen erstmal davon aus, du bist gut, so wie du bist.
Ja.
Auch im Ayurveda. Deine Natur ist so, wie sie ist. Genauso wie deine Augenfarbe so sind, wie sie sind, gehören auch zu deiner Naturdinge. Und das ist völlig okay so erstmal. Ja? Und davon gehen wir aus und damit arbeiten wir jetzt. Und jetzt nicht erstmal zu schauen, was für ein Dosha habe ich, bin ich krank, ne? Sondern erstmal zu gucken, nein, du bist gut, was kannst du individuell leisten, wo sind deine Vorlieben und mit dem Wissen vom Ayurveda den Menschen damit für den Alltag was an die Hand zu geben. Und dafür ist Community, weil wir sind Wesen, die in einer Horde aufgewachsen sind.
Ja.
Steht auch in der Bibel, wo zwei oder drei in meinem Namen. Also es geht immer um die Dualität. Einer allein ist immer schwierig, aber wie jetzt auch bei uns zwei, ne? Wenn wir hier so hocken und quatschen, da kommt viel mehr bei rum, wenn da nur einer da sitzt. Und das ist so ein Ping-Pong, was Menschen brauchen. Und deshalb ist es gut, dass du jetzt das auch in Buchform bringst, rausgehst.
Ne? Ja, ist aufregend. Wir haben auch was ganz Schönes. Wir haben, weil es hat ja nicht jeder zu Hause für sich Gemeinschaft oder ist in einem Kurs. Und ich finde, was ein erster Schritt oder eine gute Herangehensweise ist, es halt irgendwie mit dem Blick nach innen zu machen, weil wir ja sonst mit dem, was du gerade beschrieben hast, mit diesem, wir sind nicht gut genug oder wissen das irgendwie nicht, sind wir ja oft an der äußeren Form, hängen wir dann fest irgendwie. Ich bin nicht groß genug, klein genug, dick genug, dünn genug, fleißig genug, erfolgreich genug, was auch immer. Ist ja alles im Außen. Und ich glaube, der erste Schritt, wenn wir jetzt nicht gerade eine Gemeinschaft an der Hand haben, was ja nicht alle haben, kann halt sein, das über Meditation zu machen. Das heißt, wirklich den Blick nach innen zu richten, wie du hast ja auch vorhin schon gesagt. Und deswegen haben wir das tatsächlich nämlich auch in dem Buch integriert. Das heißt, es gibt einige Meditationen, die sind da in Schriftform, aber die sind halt auch eingesprochen, wo man dann einen Link hat, dass man die downloaden kann, sodass du halt begleitend zumindest schon mal nach innen horchen kannst. Auch zum Beispiel, deswegen muss ich daran denken, was du gerade sagtest mit dem Thema, was bringe ich eigentlich alles mit aus meinem Elternhaus? Weil wenn wir da nicht wirklich willentlich drüber nachdenken, wissen wir das ja gar nicht. Wie war denn das eigentlich? Wurde bei Tisch irgendwie, war das schön zusammenzusitzen und zu essen oder war meine Mutter ständig auf Diät oder war das immer anstrengend, weil ich musste gerade sitzen oder irgendwelche Dinge essen, die ich gar nicht essen will oder was bringe ich sozusagen eigentlich mit? habe ich eine schöne Erinnerung oder nicht, weil ich glaube, da hängt so viel dran, was das Thema sich nähren angeht, also Ernährung, sich nähren. Und wenn das so negativ behaftet ist aufgrund meiner Erfahrung, dann ist es super wertvoll, da schon mal anzusetzen und da irgendwie so Heilungsarbeit zu machen, dass es erstmal bewusst wird, dass es nicht wie so ein Automatismus uns einfach antreibt, sondern dass es erstmal uns bewusst wird und dass wir dann anfangen können, das irgendwie zu heilen und loszulassen, um dann eben was Neues zu erschaffen.
Ganz pragmatisch, wenn ich jetzt dann dein Buch kaufe, wie ist denn das aufgebaut? Gibt es irgendwie einen Plan, eine Struktur oder was ist denn so die Idee dahinter?
Also es gibt, letztendlich sind vier Bereiche eingeteilt. Das erste ist das, was ich eben schon sagte, also warum ist es für mich so schwer, meine Ernährungsgewohnheiten zu ändern? Wo kommen wir her? Was sind die mental-emotionalen Komponenten, die da mit reinspielen? Und wie kann ich mich da langsam sozusagen rausbewegen? Ich teile auch ein paar Geschichten aus meiner Story, wie das für mich halt war, wo ich auch an Grenzen gestoßen bin. Dann gibt es so das Einmaleins des Ayurveda, auch eben mit Schwerpunkt auf, wie funktioniert die Natur meines Stoffwechsels? Also was sind die einfachsten Dinge, ohne tief in die Konstitutionstheorie einzutauchen? Ich erwähne die schon, aber ohne da tief einzutauchen, sondern eher, wie funktioniert der Tagesrhythmus? Wie funktioniert mein körperlicher Rhythmus? Wie funktioniert der Jahresrhythmus? Dass ich erstmal überhaupt verstehe, wie du das schön sagtest, ne, jetzt kommt irgendwie Kafferzeit. Das heißt, die Natur ist krass verschwenderisch und wirklich zu verstehen, wie das in meinem Körper abläuft. Wieso ist mein Körper anders als Matthias? Wieso kann der einfach immer gesund sein und ich musste jahrelang Ayurveda integrieren, um nicht ständig krank zu sein? Wieso ist das so? Man kann ja irgendwie da in so einen Ungerechtigkeitsfilm auch. Also da wirklich irgendwie so in das Einmaleins des Ayurveda einzutauchen. Und dann gibt es zwei Umsetzungskapitel. Das eine ist wirklich ganz konkret diese Prinzipien bezogen auf Stoffwechsel und den ins Gleichgewicht zu bringen in meinem Alltag. Wie kann ich das machen mit Übungen und Küchendetox? Also was ist alles in meiner Küche? So eine ganz einfache Sichtweise auf Ernährung oder Nahrungsmittel auch. Weil oft fragen die ja, ich weiß aber nicht die ganzen Wirkungsweisen von den unterschiedlichen Gewürzen und Kräutern und Nahrungsmitteln. Ich kann das gar nicht. Ich muss erst mal studieren. Ich muss erst mal ein Jahr die ganzen Nahrungsmittel studieren. Und da haben wir dann irgendwie, also ich habe so die ganzen Basics, die man halt so super intuitiv begreifen kann. So das eine ist zum Beispiel Smart Dad Dumb. Also smarte Sachen ist das, wie die Natur das produziert. Wenn irgendwie ein Apfel vom Baum fällt, super, das ist reine, pure Natur. Mein Körper weiß, was damit anzufangen ist. Alle Informationen drin, die er braucht. Dann gibt es die Dead Foods. Also das ist halt alles, was verarbeitet ist. Eine Nudel ist irgendwie weniger wertvoll als ein Weizenkorn so gekocht oder zubereitet, weil das einfach stark verarbeitet ist. Da ist aber jetzt keine Chemie oder nichts Schlimmes drin. Es ist weniger wertvoll, aber es ist schon auch okay. Und dann gibt es die Dumb Foods. Das sind die so stark verarbeitet sind oder mit künstlichen Zusatzstoffen, die mein Körper einfach gar nicht erkennen kann, ne? Wenn man irgendwie die Studien liest, dass ein Pommes von McDonald's monatelang bei uns im Bauch liegen kann, ohne dass der verarbeitet wird, weil der Körper einfach nicht weiß, was ist das? So wie wenn wir einen Legostein essen würden, da kann er auch nichts mit anfangen.
Ja, das ist dann unser Armer, genau.
Genau, ja genau, das sind die Schlacken, die dann irgendwie entstehen. Aber da wirklich, da braucht man keine Nahrungsmittellisten studieren, da kannst du irgendwie bei dir in die Küche gehen, einfach mal gucken, was habe ich eigentlich? Also was sind sozusagen die Herangehensweise? Das heißt, so ein Umsetzungskapitel, wie ich ganz leicht, intuitiv anfangen kann, so Sachen mehr einzuordnen. Und dann habe ich so ein Kitchen-Hacks-Kapitel noch mit drin, wo ich nicht so richtig Rezepte, sondern mehr sowas wie eine Anleitung zu intuitiven Kochen da drin habe. Ich nenne das immer Ernährungstemplates. Also ich bin ein großer Fan von Nahrung, die sich selber kocht, weil ich das dann irgendwie in meinem Alltag habe. Das heißt, nicht so Sachen schnibbeln, aufs Blech werfen, Öl und Gewürze drauf in den Ofen und ich kann weiterarbeiten, bis das Ganze in 20 Minuten fertig ist, dann kann ich das essen. Und da so Anleitungen dazu, wie kann ich das machen, auch so Prinzipien von Batch-Tasking, also Sachen gezielt zu einem anderen Zeitpunkt vorzubereiten, als ich sie kochen will, also so Gemüse schon mal schnibbeln morgens, wenn ich das mittags kochen will oder abends schnibbeln, sodass ich morgens mein Mittagessen vorbereiten kann, also wirklich so ganz handfeste Sachen in der Küche. Nicht so Kochanleitung, das, was man bei dir dann kriegt, sondern wirklich so Alltagsumsetzungstipps, wie ich das gestalte, sodass ich wirklich lecker, gesund, optimal für mich essen kann, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen. Das ist das Buch.
Sehr gut. Klingt das schon mal spannend. Und wie lange hast du dann dran gearbeitet jetzt?
Also die tatsächliche Schreibphase war, glaube ich, 2,5 bis 3 Monate durchgeschrieben sozusagen. Und dann, ja, aber das, ich habe die ganze Zeit, also für mich ist es tatsächlich unfassbar leicht gefallen. Ich habe immer die ganze Zeit, weil ich von anderen Bekannten, die so mit Bücherschreiben zu tun hatten, immer gehört, es ist so anstrengend, es ist irgendwie schwierig, ein Buch zu schreiben und muss man sich disziplinieren und hinsetzen und dann noch dieses ganze Verfahren mit dem Verlag im Nachhinein. Und ich habe die ganze Zeit gewartet darauf. Es ist irgendwie ganz schlimm.
Das ist ganz kompliziert hier.
Genau, dass es noch ganz kompliziert wird. Aber also bis jetzt, und jetzt ist es schon fertig geschrieben und
leck, ja, alles fertig. Cool.
Also es ist nicht gekommen, es war nicht schlimm und schwer und anstrengend. Also es ging tatsächlich mir ganz leicht von der Hand gegangen. Und wenn das den Lesern gefällt, freue ich mich schon aufs Nächste, weil für mich war das tatsächlich eine sehr meditative Arbeit. Ich habe mich immer morgens hingesetzt,
ja,
um 8, habe mir meinen Tee gemacht, meine Wärmflasche, meine Decke und meinen Laptop auf dem Sofa, und es war super schön, einfach mal so 1 bis 3 Stunden zu schreiben, bevor ich dann angefangen habe zu arbeiten. Für mich war das immer so, das ist das, was ich noch machen darf, und dann muss ich arbeiten.
Ja.
Ja. Wie war das für dich, das Buch? Das ist ein bisschen anders als ein Kochbuch, ne? Das ist ja konzeptionell anders, oder?
Ja, es ist konzeptionell anders, weil du ganz faktisch weißt, okay, es gibt ein Rezeptteil mit 50, 60 Rezepten.
Ja.
Und die müssen geschrieben werden, das muss ausprobiert werden, dann, genau, muss ein Shooting geplant werden, ja, das ist einfach konzeptioneller von der Herangehensweise. Wobei ich mir immer ja auch ein bisschen die Freiheit lasse mit dem Textteil.
Ja.
Und das mache ich dann eigentlich auch so. Da genieße ich dann auch so ein bisschen das Bohemleben.
Ja.
Und dann richte ich mir mal ein Schreibcamp ein. Und je nachdem, wie die Energie werden soll, entweder Berg oder Meer, dann ziehe ich mich dann immer so ein paar Tage raus und fahre dann weg, um dann konzentriert auch am Buch zu arbeiten.
Ja, cool.
Das ist ganz easy, dann auch mal irgendwo mich ins Café zu hocken und einen halben Tag zu schreiben und mal eine Stunde nur Leute angucken.
Ja.
Weil gute Ideen entstehen ja auch vor allem in Ruhephasen.
Ja, ja, voll gut. Und
also es ist nach wie vor, ich liebe Bücher schreiben, weil ich bringe ja gerne Dinge ins Leben. Also wenn es dann fertig da ist, ist es auch schön, aber ja, so der Entstehungsprozess dahin.
Und dann, das ist bei mir auch so. Ich denke auch so, ich könnte jetzt eigentlich das nächste Buch schreiben. Ist jetzt so, jetzt muss es erstmal
offenbaren. Ja, dann hoffen wir mal, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen kaufen, dass der Verlag gar nicht drumherum kommt, zu sagen, genau, so,
nächstes.
Hast du schon eine Idee für eine Fortsetzung, theoretisch?
Ja, also zu viele eher als zu wenig. Ja. Ist so ein bisschen die Frage, das ist auch tatsächlich ein Punkt, wo wir jetzt gerade unternehmerisch stehen, in welche Richtung das geht. Also das, was immer gerufen wird, was die Leute wollen, ist Detox. Aber da zieht es mich nicht so hin. Also das könnte ich. Aber mein Herz geht tatsächlich eher in Richtung mehr persönliche Weiterentwicklung. Weil das ein anderes Parallelthema, was mich und Matthias sehr beschäftigt, ist ja das Thema Partnerschaft.
Ja.
Und das wird auch tatsächlich immer gerufen. Das wollen die Leute tatsächlich auch sehr. Und mal gucken, das ist was ich mir auch gut vorstellen könnte. Wie kann man, wenn man schon in einer Partnerschaft lebt, dann dahin finden, also wirklich in der Qualität die Partnerschaft zu leben, wie man sich das eigentlich wünscht und nicht nur nebeneinander her? Mal gucken.
Auch das ist ein Riesenthema.
Mhm.
Beziehung, also nicht nur Beziehung in Form von zwei Menschen, sondern auch die Beziehung zu sich selber.
Ja, genau. Das spielt
das zu klären.
Ja. Ja,
also wie bei vielen anderen Themen, wo wir es vorhin hatten, dass ich denke, das Leben von vielen Menschen ist gar nicht so schlecht, wie sie immer denken. Genauso bin ich auch der festen Überzeugung, auch aus eigener Erfahrung, viele Beziehungen sind wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie man immer denkt, was mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Und ich glaube auch, viele Ehen oder Beziehungen müssten vielleicht gar nicht getrennt werden, wenn man sich einfach das ein oder andere bewusst macht.
Ja, aber das Problem ist, die trennen sich halt alle, ne? Also wir sehen das in unserem Umfeld, Freunde, also es ist total krass, wie viele Leute sich einfach dann trennen. Und ich würde noch nicht mal sagen, weil die nicht keine Lust haben hinzugucken, sondern weil die auch nicht so richtig wissen, so, wo soll ich denn hingucken? Und ich glaube, was auch eine Schwierigkeit ist, es gibt so wenig Vorbilder. Also es gibt tatsächlich Vorbilder, wo Menschen wirklich in einer wirklich, wirklich glücklichen Beziehung leben. Naja, das aber mal gucken, das ist nur auf jeden Fall noch ein Zukunftsthema. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Zeit unserer Hörer im Kopf haben. Wir haben schon, wahrscheinlich weiter quatschen, so ewig.
Nee, wir haben ja noch ein bisschen Material. Ich glaube, die Zukunft. War ja auch schon. Aber das ist, mein, wenn man nicht oder Freude hat am Zuhören, sonst kann man es ja auch zum Einschlafen nutzen. Das geht ja. Also, das ist ja, ich finde, wenn ich Sprachen lernen will mit CDs, ich scheitere immer, weil ich dabei immer einschlafe. Wenn man so eine nette oder eine monotone Stimme hat, dann ist, dann ist es ja auch gut. Aber du hast in der Tat recht, das war jetzt schon relativ lange. Ich bin so schlecht mit Raum und Zeit.
Immer eine Stunde. Macht ja nichts, alles gut.
Ja.
Aber voll cool. Also mir macht das auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich auf alles Weitere. Finde das total geil. Ich kann nur sagen, geht mal zu Volker in die Kochschule, wenn ihr da in der Nähe seid, oder bucht eine Konsultation und kauft das Buch.
Ja, ebenso. Bin ja mal in Hamburg und wir sollten jetzt einfach auch mal das ein oder andere analog zusammen machen.
Vielleicht. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Also ich bin schon ganz gespannt auf alles, was noch kommt. Ich glaube, das passt super. Und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft häufiger quatschen und euch mitnehmen.
Auch. Ja, süße und bittere Themen gibt's genug.
Genau. Voll cool. Danke, Volker. So geil.
Danke dir.
So, ihr Lieben, das war das ausführliche Erstgespräch mit dem lieben Volker. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mich auf jeden Fall auf Instagram wissen oder auch auf Facebook in der Ayurveda Life Design Gruppe, wie es dir gefallen hat, was deine Erkenntnisse sind, die du mitnimmst und was deine Gedanken dazu sind. Und auch noch besser wäre es, wenn du uns unter dem Post wissen lässt, was sind denn die Dinge, die du gerne hören würdest von uns beiden, dann würden wir beide mal darüber schnacken und dann könntest du das Thema bestimmen, sozusagen. Wir nehmen Themenwünsche gerne entgegen. So, aber jetzt hier nochmal die Erinnerung. Jetzt weißt du, was in dem Buch vorkommt, was mich im Herzen bewegt, dieses Buch hat schreiben zu lassen. Und wenn du das noch nicht hast, dann bestell das unbedingt vor oder kauf das dir ab nächster Woche, am 20.03. kommt es raus in die Läden, in dem Buchladen deiner Wahl. Und so oder so kannst du bei uns auf die Seite gehen, ichgold.de/Buchgeschenk, und da unten, ganz unten auf der Seite eingeben, deine Bestellnummer, und dann kriegst du direkt von uns den Change Your Habits, Change Your Life Audio Workshop geschenkt. Das Buch an sich ist das optimale Buch für alle, die mit Ayurveda einsteigen wollen, beziehungsweise für diejenigen, die Schwierigkeiten haben mit der Umsetzung, denn genau darum geht's. Es ist so, wir kriegen immer wieder die Frage gestellt, was ist das beste Buch, wenn ich mit Ayurveda anfangen will? Ich konnte das nie beantworten, weil ich wusste nie eins. Jetzt ist es da. Ich hoffe, dass euch das auch so geht, dass euch das auch so gut gefällt. Ich finde es tatsächlich sehr aufregend. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dir das besorgst. Kostet 17,99 €, ist also echt nicht teuer. Und der Workshop, der Audio-Workshop, den ihr dazu bekommt, auf der Seite, den ihr bekommen könnt, das ist ein Workshop, in dem ich mit dir nochmal die Essenz teile, wie kann man Gewohnheiten wirklich dauerhaft ändern. Wir machen ganz tolle Meditationen, dazu ganz tolle Übungen. Und ich teile mit dir meine drei Lieblings-Gewohnheitstrainingstools. Und was ich auch mit dir teile, ist der Kernaspekt, der, ich glaube, also der Schlüssel zu Gewohnheitsveränderungen. Also, wir haben schon auch zu dem Workshop ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sich den Daumen geloadet haben. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also, macht das unbedingt mal. Und genau, komm auf Instagram zu dana.ichgold. Da können wir uns dann drüber unterhalten. Da findest du von mir auch immer ganz viele Stories jeden Tag. Nehme ich dich mit in das, was ich so mache, in meine Gedanken und Inspirationen, oder komm auf Facebook da auch hin, in die Ayurveda und Life Design Gruppe. Da haben wir eine riesengroße, fast 4000 Mann starke Community, Deutschlands größte Ayurveda Community, wo du dich austauschen kannst mit ganz, ganz tollen Menschen über all das, was dich zum Thema Ayurveda bewegt. In diesem Sinne, habe einen großartigen Tag. Ich freue mich sehr. Nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, ist das Buch schon da. Alles, alles Liebe. Pass auf dich auf. Deine Dana.